Ja, gut. Ich habe nicht so eine sonore Stimme. Ich werde in 2 Minuten heiser. Ist besser, ich rede über das Mikro. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich werde über die interkulturelle Philosophie sprechen. Mein Name ist Hakan Gürses, lesen Sie ohnehin schon hier. Ich bin Lehrbeauftragter im Institut für Philosophie am Institut für internationale Entwicklung auch und im Rahmen eines Lehrganges an der Donau-Universität Krems. Dieser Lehrgang heißt Interkulturelle Kompetenzen. Also mit dem Thema Interkulturalität habe ich auch außerhalb der Philosophie zu tun. Aber ich werde heute versuchen, eine sehr allgemeine Einführung in diese Thematik zu geben. Das heißt, ich werde gar nicht vertiefend, gar nicht im Detail über Ansätze, über Begriffe oder über, sagen wir, ganz bestimmte auch Zugänge im Rahmen der interkulturellen Philosophie heute sprechen, sondern ich werde versuchen, Ihnen eine Art Gesamtüberblick über diese Ausrichtung zu geben oder über diese Orientierung, wie ich es nennen möchte. Ich glaube, wenn ich ein paar Sätze über die interkulturelle Philosophie gesagt habe, werden Sie auch verstehen, warum ich das nicht in Detailfragen, also warum ich nicht auf die Detailfragen eingehen will, sondern doch eher eine Gesamtschau. Mir mehr liegt jetzt vor allem hier und heute und in diesem Zusammenhang. Wer von Ihnen Interesse hat, jetzt außerhalb sozusagen dieser Lehrveranstaltung, kann sich natürlich diese 3 vertiefenden Texte anschauen, die im Wiki zu lesen sind. Darüber hinaus gibt es im Wiki eine Literaturliste, auf meiner Homepage ist die, also die Datei, die ist vom eigentlich letzten Wintersemester, das heißt eine noch aktuellere gibt es auch, eventuell könnte ich die auch ins Wiki stellen oder eben den Herrn Maldinger darum bitten, weil als wir das alles vorbereitet haben, hatte ich diese Literaturliste noch nicht, die ist eine Spur aktueller. Aber dort gibt es eine Unmenge von Titeln, Sie können sich einige aussuchen, je nach eben Titel können Sie sich diese Literatur aussuchen und sich vielleicht ein bisschen in die Thematik vertiefen, wenn Sie wollen. Worum wird es heute gehen? Ich werde versuchen, über die Quellen, über die Bedingungen und über die Motivation der interkulturellen Philosophie zunächst zu reden. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil erstens einmal haben wir es mit einer tatsächlich relativ jungen Ausrichtung oder Orientierung zu tun. Und zweitens ist es so, dass gerade diese Dinge, nämlich die Quellen, die Bedingungen etc., das heißt, was eigentlich Philosophinnen und Philosophen veranlasst hat, sich Fragen zu stellen dieser Art, wie ich sie eben schildern werde, ergibt sich wahrscheinlich besser aus einer solchen, ja historischen, die ja eben eine sehr kurze, eine sehr junge Geschichte ist, eher historischen sozusagen Schau. Zweitens werde ich versuchen, einige charakteristische Prämissen, Thesen der interkulturellen Philosophie wiederzugeben. Das sind aus meiner Sicht und von mir auch formulierte Thesen oder Prämissen, die aber, so meine These, wahrscheinlich von jedem oder jeder Philosophin oder Philosophen, der oder die meint, interkulturelle Philosophie zu betreiben, wahrscheinlich unterschrieben werden können. Also, wenn man will, ist es eine Art gemeinsame Nenner von all diesen Philosophinnen und Philosophen. Und schließlich werde ich eben einige Namen nennen, einige Ansätze nennen. Vor allem werde ich 2 Namen nennen, nämlich Franz Martin Wimmer und Ram Adam Mall. Und ganz kurz, sozusagen exemplarisch, einige Thesen von diesen beiden Philosophen kurz darlegen und das war's. Beginnen möchte ich mit einer Anekdote, weil in meinem Denken Anekdoten eine sehr wichtige Rolle spielen und auch Witze, aber mein Witze möchte ich jetzt nicht erzählen, obwohl ich schon ein sehr witziger Mensch bin, also sehr gern immer wieder Witze erzähle auch. Es handelt sich um etwas, was mit der Interkulturalität schon sehr viel zu tun hat. Es ist eine Gattung, könnte man sagen, der interkulturellen Erzählung, die aber nicht immer, sagen wir, gerecht ist und nicht oder war und auch nicht immer, sagen wir, vorurteilsfrei. Ich meine nämlich Reiseberichte. Und so einen Reisebericht oder aus einem solchen Reisebericht möchte ich zitieren, einen durchaus selbstkritischen vielleicht Bericht oder einen Teilbericht. Es geht nämlich um einen US-amerikanischen Literaten und Reiseschriftsteller namens George Kennan. George Kennan, er hat ein Buch geschrieben, 1870, Tent Life in Siberia, und erzählt darin eine Geschichte. Diese Geschichte ist ganz kurz erzählt folgende: Man wollte im 19. Jahrhundert Amerika mit Europa sozusagen und vor allem eben mit Russland verdrahten, also telegrafisch. Und es wurde auch eine Gesellschaft dafür gegründet, eine amerikanisch-russische Telegrafengesellschaft. Und man hat es tatsächlich auch versucht, transatlantisch, es ist ihnen nicht gelungen, zunächst. Daraufhin hat man eine kleine Mannschaft gebildet. Meistens wurden solche Mannschaften von einem entweder Offizier oder ehemaligen Offizier geleitet, weil die galten als besonders sozusagen robuste Menschen, auch sehr entschieden im Auftreten und so weiter, im Auftreten. Und so ein gewisser Herr Dodd wurde eben ernannt, und der hat auch den George Kennan als Reiseliteraten mitgenommen, könnte man sagen. Das waren so die Embedded Journalists ihrer Zeit, könnte man sagen, die man heute bei den Kriegen immer wieder einsetzt. Nicht? Also die sollen so schreiben, wie die Generäle denken in etwa. Und bei solchen Veranstaltungen, Reiseveranstaltungen, war das dann auch so, dass man so, weil diese Expedition hat 2 oder 3 Jahre gedauert, und da ist eben der George Kennan mitgegangen. Es war jetzt so, dass die in Sibirien unterwegs waren, ziemlich lange. Sie wurden begleitet von den, wie er das nennt, natürlich Eingeborenen. In diesem Fall ging es um die Tschuktschen, also eine ethnische Gruppe von Leuten, die in Sibirien gelebt haben und man könnte sagen, eine Art russische Burgenländer, über die erzählt manche nichts. Ich weiß auch nicht warum, aber so. Jedenfalls hat er das natürlich nicht gewusst, so hat er sich in der Kultur nicht ausgekannt, soweit. Aber Kennan erzählt eben die Geschichte, dass er mit diesem dort, mit dem einzigen Menschen, mit dem er sich kommuniziert, also mit dem er kommunizieren konnte, auf Augenhöhe sozusagen, weil es waren 2 gelehrte Menschen. Irgendwann mal, sagt er, nach 2 Jahren oder so, gab es kein Thema mehr, worüber sie miteinander reden konnten. Es war so wie in einer Ehe, die eine Spur zu lang gedauert hat sozusagen. Also sie haben nichts mehr zu sagen gehabt zueinander. Und inzwischen ist es auch dann so weit gewesen, dass man die transatlantische Verdrahtung doch geschafft hat. Das heißt, die waren kurz davor, zurückzukehren in die USA. Und sie sind irgendwie da herumgelegen. Es war eine schöne Sommernacht. Und ab jetzt zitiere ich vielleicht den Kennan selber. Er sagt: Mir kam der glückliche Gedanke, dass ich die langen Abende benützen könne, weil ihm war es einfach Fahrt, das ist so. Der glückliche Gedanke, dass ich die langen Abende benützen könne, um unserem Gefolge von Eingeborenen Vorträge über die Wunder der modernen Wissenschaft zu halten. Mir war es Zeitvertreib und sie konnten dadurch belehrt werden. Ich war, sagt er, also er kommt auf die Idee, über Astronomie zu reden, weil es ist so schön, es ist Sommer, man sieht die Sterne, natürlich sieht man die Sterne viel besser, wenn kein Licht ist, nicht sonst unten. Und das hat ihn irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise berührt, dieses schöne Gestirnte, dieser Himmel, dieser Gestirnte. Und dann hat er sich eben vorgenommen, und er will den Tschuken, Entschuldigung, den Tschuken, die Astronomie beibringen. Und er sagt, ich war gezwungen, mein eigenes Planetarium anzufertigen. Er hat natürlich nichts mitgehabt. Nicht? Ein Klumpen gefrorenen Talges stellte die Erde, ein Stück Schwarzbrot den Mond und kleine Stückchen getrockneten Fleisches die kleineren Planeten vor. Die Ähnlichkeit mit den Himmelskörpern war leider nicht sehr groß. Für einen Zuschauer wäre es jedenfalls sehr amüsant gewesen, den feierlichen Ernst zu beobachten, mit dem ich das Brot und den Talg ihre entsprechenden Bahnen zurücklegen ließ und die langgezogenen Rufe des Staunens von Seiten der Eingeborenen zu vernehmen, als die Mondfinsternis auf dem Stück Brot sichtbar wurde. Mein erster Vortrag wäre von großartigem Erfolge gewesen, hätte mein Auditorium nur den symbolischen Charakter von Brot und Talg begreifen können. Leider war ihre Einbildungskraft sehr schwach. Es war ihnen nicht klar zu machen, dass das Brot den Mond und der Talg die Erde bedeuten. Sie betrachteten dieselben einfach als irdische Produkte, die ihren eigenen innewohnenden Wert haben. Sie schmolzen die Erde, um sie zu trinken, verschlangen den Mond und verlangten sofort einen zweiten Vortrag. Also tut er das tatsächlich am nächsten Tag mit weiteren Stücken, also mit weiteren Brotstücken und mit weiteren gefrorenen eben Fett. Und das Ganze passiert noch einmal. Und irgendwann mal wird das Proviant zu knapp bei ihm. Und er beschließt, das Ganze mit Steinen darzustellen. Und daraufhin verliert das Publikum jedes Interesse und die Astronomiestunde geht sozusagen zu Ende. Also soweit eine Anekdote. Ich finde schon auch selbstkritisch erzählt von einem damals wirklich einem Bestseller-Autor namens George Kennan. Ich würde sagen, das ist eine pädagogische Haltung, die man im 19. Jahrhundert in diesen Reiseberichten aber nicht nur oft eigentlich antreffen konnte. Es ging schon darum, also es gab so etwas wie eine Einsicht, man würde das heute übersetzen mit dem Satz, und den höre ich vor allem in der Erwachsenenbildung, wo ich auch tätig bin, sehr oft, man muss die Leute dort holen oder dort abholen, wo sie sind. Das war wichtig, auch für ihn war es wichtig, für Kennan. Allerdings ging es natürlich darum, entweder diesen sogenannten eingeborenen Fremden oder aber natürlich den Ungebildeten im eigenen Land, so etwas wie einen Wissenskanon zu vermitteln. Über die Pädagogik, über die Didaktik hat man sich Gedanken gemacht, aber nicht über diesen Kanon selbst. Das heißt, was man den Leuten beibringen wollte, war ganz klar. Das ist die Gelehrsamkeit und das ist in dem Fall die Astronomie. Das heißt, der Inhalt selbst stand nicht zur Disposition. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt nach der Lektüre dieser Anekdote, wie würde es heute aussehen? Ich denke, es gibt genug Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, Ethnologinnen und Ethnologen zum Beispiel. Wenn man sie irgendwo hinschicken würde, würden sie sich natürlich nicht so verhalten. Sie würden sehr kultursensibel agieren. Sie würden wissen, diese Leute haben ihre eigene Kultur, diese Leute verstehen unter Himmel etwas anderes, sie haben ihre Riten. Sie würden nie und nimmer solche Repräsentationen, dass man eben etwas durch etwas anderes auf eine Art und Weise darstellt, etc. akzeptieren. Das heißt, man würde den Menschen dort eine eigene Rationalität, wenn man so will, zu erkennen. Das gilt wahrscheinlich für Leute, die geschult sind, für solche Fremdbegegnungen, würde ich sagen. Gilt das auch für Leute, zum Beispiel wie Philosophinnen und Philosophen? Also ich frage mich, wenn ein Philosoph oder eine Philosophin nach Sibirien heute gehen würde, um dort mit den sogenannten Eingeborenen über philosophische Inhalte zu reden. Ich weiß nicht, wie er oder sie sich verhalten würde. Da sehe ich etwas, sagen wir, es ist etwas dunkler als im Fall zum Beispiel einer Ethnologin oder eines Ethnologen. Man könnte sagen, die interkulturelle Philosophie, von der ich reden will, und das ist sozusagen eine Einführung in die Einführung gewesen, ist ein Versuch, dieses Bildnis, das ich jetzt auch hier ein bisschen so gezeichnet habe, ausgemalt habe, zu verändern. Es geht darum, sich Gedanken zu machen, beispielsweise über das Verhältnis zwischen den Lehrenden dort, in dem Fall, die aus einer bestimmten Kultur kommen, Kultur immer unter Anführungszeichen zu verstehen, also ich möchte diese Einheit jetzt nicht verfestigen, ich möchte jetzt nicht Kultur als etwas wie eine Essenz oder so zu verstehen, sondern Kultur, sagen wir mal, als ein Kontext, belassen wir es jetzt dabei. Das heißt, dass man als Lehrender oder Lehrende aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Kontext kommt und die Leute in der Fremde, also die Fremden, sozusagen wiederum in einem anderen Kontext sozialisiert worden sind. Dieses Verhältnis zu sehen, zu betrachten, darüber Gedanken zu machen und daraus vielleicht auch Schlüsse zu ziehen für das eigene Denken. Des Weiteren über den Modus der Wahrheitsfindung und über den Wissenskanon, den man vermittelt, sich Gedanken zu machen. Über die Betrachtung dieser anderen und schließlich über die Betrachtung des eigenen Wissens und sich selbst, sozusagen von sich selbst, sich Gedanken zu machen. Das Ganze selbst zu einem beispielsweise philosophischen Thema zu machen, zur Disposition zu stellen. Das ist auf jeden Fall, wenn man so will, der Kern der interkulturellen Philosophie. Gleich zu Beginn ist es festzuhalten, die interkulturelle Philosophie ist keineswegs der Name einer neuen philosophischen Disziplin, wie zum Beispiel die Kulturphilosophie. Also Kulturphilosophie gilt als eine der jüngsten philosophischen Disziplinen. Was ist die interkulturelle Philosophie nicht? Sie ist auch keine philosophische Schule, wie zum Beispiel Neukantianismus oder so. Es handelt sich auch nicht um eine Forschungsrichtung, die versucht, in der akademischen Philosophie Anerkennung zu finden, damit sie dann im Laufe der Zeit integriert wird als eine Disziplin oder Subdisziplin. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel vielleicht Philosophie of Mind oder so. Ich weiß es nicht. Auch nicht diese. Es handelt sich nicht um eine, sagen wir, methodologisch geprägte Schule oder Ausrichtung wie Phänomenologie oder analytische Philosophie. Ich würde sagen, und das sagen auch einige Philosophinnen und Philosophen, die sich mit der interkulturellen Philosophie befassen, dass es sich nicht um ein systematisiertes oder systematisches oder institutionalisiertes Ganzes handelt, das klare Evidenzen hätte, eindeutige Begriffe hätte, so ein Kontinuum aus Inhalten etc. Zur Verfügung stellen würde, sondern es handelt sich um etwas, nämlich um eine Orientierung, um eine Einstellung und Haltung, also wenn man so will, um eine philosophische Einsicht. Darum ist es, glaube ich, notwendig, dass ich über die Entstehungsbedingungen, über diese Haltung selbst, über die Ausgangsfragen der interkulturellen Philosophie spreche. Weil es gibt nicht so etwas wie eine interkulturelle Logik, es gibt nicht so etwas wie eine interkulturelle Erkenntnistheorie heute, sondern es gibt diese Bewegung, diese Orientierung, diesen Ausgang, wenn man so will, diesen neuen, von Philosophinnen und Philosophen, die allesamt in unterschiedlichen Bereichen philosophisch sozialisiert worden sind. Manche kommen aus der Hermeneutik, manche kommen aus der Philosophiegeschichte eher, manche sind analytische Philosophinnen und Philosophen. Sie werden sehen, es sind sehr viele deutsche Namen darunter und darum vielleicht spielt die Phänomenologie eine besonders wichtige Rolle in dieser Ausrichtung, aber nicht nur. Das heißt, es geht der interkulturellen Philosophie nicht darum, sich auch in einer bestimmten Disziplin einzulisten, wie zum Beispiel in der Kulturphilosophie oder in der Hermeneutik oder wie auch immer, sondern die versteht sich, also die interkulturelle Philosophie, als eine Querschnittsmaterie, könnte man sagen. Das ganze Philosophie soll interkulturell betrieben werden, sozusagen in allen Bereichen, in der Erkenntnistheorie, in der Logik, in der Ontologie, in der Ethik etc. sollen zumindest diese Fragen, die man als Fragen, die sich aus der Interkulturalität ergeben oder aus interkulturellen Zusammenhängen, Konstellationen ergeben, nennen könnte, dass man nämlich über diese Fragen nachdenkt und sie vielleicht auch immer wieder zum Ausgangspunkt der philosophischen Reflexion macht oder immer mitreflektiert. Das wäre eigentlich die interkulturelle Haltung und das wäre das, was man als interkulturelle Philosophie bezeichnen kann. Mehr nicht im Großen und Ganzen. Darum gibt es auch den Vorschlag von einigen Leuten, die meinen, es wäre besser, nicht von der interkulturellen Philosophie zu sprechen, weil das ein bisschen danach klingt, als gäbe es die interkulturelle Philosophie, sondern eher von diesem Verbum interkulturelles Philosophieren. Das erinnert auch ein bisschen an Wittgenstein, der auch vom Philosophieren gesprochen hat. Also es ist eine Tätigkeit, und damit sehen wir auch, dass das nicht nur eine, wenn man so will, im klassischen Sinne akademische, philosophische Ausrichtung ist, wo man sozusagen wieder diese Ahnenreihe der klassischen Philosophie sozusagen durchkaut, aber mit einem anderen Blick darauf, oder nicht nur, sondern dass man auch diese Ahnenreihe sich neu anschaut und dabei aber stets Fragen der Gegenwart in Evidenz hält und diese Fragen versucht, interkulturell zu beantworten. Was das heißt, werde ich versuchen ein bisschen näher darzulegen. Woher kommt jetzt diese Notwendigkeit? Woher kommt diese Einsicht? Also wieso sagen plötzlich einige Leute, und interessanterweise fast gleichzeitig, allesamt Mitte der 80er Jahre, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern sehr stark im deutschsprachigen Raum, Philosophinnen und Philosophen, ich werde einige Namen nennen später, haben ähnliche Fragen gestellt und haben gemeint, die Philosophie müsse nicht mehr, also dürfe nicht mehr nur bestimmte Fragen stellen, sie nicht mehr nur auf diese bestimmte Art und Weise aus einer sehr eurozentrischen Perspektive beantworten, sondern es müsste etwas kommen, das auch die Philosophie verändert, eine neue Einstellung. Und diese Einstellung wurde im Laufe der Zeit von all diesen Leuten als die interkulturelle Philosophie bezeichnet. Was aber veranlasst Menschen, die eigentlich durchaus ernstzunehmende Philosophinnen und Philosophen waren, damals in den 80er Jahren, gerade deswegen, weil sie sich mit so etwas beschäftigt haben, gewissermaßen nicht mehr ernst genommen wurden von ihren Kolleginnen und Kollegen und ein bisschen belächelt wurden. Wieso tun das die Menschen? Ich meine, nicht, weil sie so großartige Heldinnen und Helden waren oder besonders weitsichtige Menschen, sondern sie haben etwas bemerkt, sie haben etwas gesehen, was vielleicht im Bereich der Philosophie, aber darüber hinaus im Kommen war. Sie haben, wie soll man sagen, die Zeichen der Zeit mehr oder weniger bemerkt. Sie waren vielleicht, ja, man könnte sagen, eine Spur sensibler für diese Zeichen. Und manche hatten natürlich auch andere Biografien. Also Ramada Mal beispielsweise ist einer der, Entschuldigung, ist einer, der aus Indien kam nach Deutschland und sich dort, also zuerst hat er dort promoviert und dann wollte er dort sich habilitieren. Und man hat ihm gesagt, wissen Sie was, weil er wollte auch über ein phänomenologisches Thema schreiben, man hat ihm gesagt, na wissen Sie was, Sie sind Inder, Sie können doch nicht so diese deutsche Philosophie verstehen. Das hat ihn geprägt. Und Ramada Mal ist sicherlich einer der Ersten, einer der Pioniere dieser Bewegung und sicherlich heute einer der Proponenten. Aber es gab sicherlich da eine ganze Reihe von Dingen, die dazu geführt haben, dass man diese Fragen gestellt hat und zu diesen Einsichten gelangen konnte. Auf der einen Seite waren es neuere Theorieansätze, würde ich sagen, nicht nur in der Philosophie, in den Kulturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in den sogenannten Geisteswissenschaften, Fragen, die durchaus im Horizont des philosophischen Denkens enthalten waren, aber vielleicht auf diese Weise nicht gestellt waren. Einige Fragen, die vielleicht jetzt sehr grob wiedergegeben, ungefähr so heißen würden. Zunächst einmal die Frage danach, wenn wir von einer philosophischen Rede sprechen, also wenn wir von der Philosophie als einem Diskurs sprechen, wer ist es, der hier redet? Nicht? Also ich rede hier zu Ihnen, ich vertrete jetzt gerade etwas. Nicht? Also ich bin da und spreche über die interkulturelle Philosophie, aber wer bin ich? Jetzt nicht im philosophischen Sinne, wer bin ich? Auf diese Frage gibt es natürlich keine Antwort, aber im Sinne von, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich ein Schwarzer, bin ich ein Weißer, bin ich eine Afrikanerin, bin ich ein Europäer, das wurde, jetzt nicht in der Philosophie vielleicht direkt, aber in vielen Kulturwissenschaften, beispielsweise Sozialwissenschaften, zu einem wichtigen Thema. Nämlich das Thema, das Subjekt im Zusammenhang mit sozialen Ontologien, wenn man so will, mit Identität und Differenzfragen, mit sozialer Differenz, kollektiver Identität etc. Also in diesem Zusammenhang zu sehen, wurde zu einem sehr wichtigen Bestandteil bei in manchen Theorieansätzen und diese Frage kam auf. Mit welchen Modalitäten auch der Macht beispielsweise hängt eine Position zusammen, eine Position des Sprechens, also eine bestimmte Sprecherin oder Sprecherposition. Dann hat man natürlich die Frage gestellt, wenn dieser Mensch hier, der oder die eben Philosophin oder Philosoph oder wer auch immer, also dieser Mensch, der hier spricht, jemand ist, über den ich ein paar identitäre Namen verfüge, kann ich aber dann diese Person verstehen? Kann ich diesen Menschen verstehen? Wie ist sein Diskurs oder ihr Diskurs zu verstehen? Kann man überhaupt diesen Diskurs verstehen? Wenn beispielsweise wir sagen, wir haben es hier mit einer anderen Kultur zu tun, mit einem anderen logischen Zusammenhang, ist es möglich, dass ich diese Logik verstehen kann oder nicht? Diese Frage ist auch nicht eine, die in der interkulturellen Philosophie zuerst gestellt wurde, sondern in einigen Ansätzen, Theorieansätzen, in einigen Debatten, die seit den 80er Jahren geführt werden, spätestens seit den 80er Jahren. Das heißt, die Frage nach Fremdverstehen, nach Hermeneutik, nach Verstehen überhaupt. Dann, wenn wir von Differenzen reden, was sind diese Differenzen? Sind das sozusagen essentielle Differenzen? Ist es so, dass Mann zu sein etwas ist, was immer und ewig und in jeder Zeit und in jeder Gesellschaft gleich bleibt? Oder was ist es? Wie entstehen solche Identitäten? Wie entstehen solche Subjektpositionen oder Subjektkonzeptionen? Diese Frage war auch sehr wichtig. Es gab bereits früher eine Debatte zwischen dem sogenannten Essentialismus, der das behauptet hat, das sind relativ unveränderbare Konzepte. Es gibt Dinge wie zum Beispiel, was weiß ich, die primären Geschlechtsmerkmale, nicht? Also die ändern sich nicht. So. Es gibt Leute, die dies im Zentrum solche Differenzen sehen und manche, die sagen, sogar solche angeblich biologischen Unterschiede sind konstruierte Unterschiede, sind also sozial konstruiert, in der Sprache konstruiert, in dem Denken konstruiert etc. Auch diese sozusagen erkenntnistheoretischen und ontologischen Fragen nach Differenz und Identität waren sehr wichtig. Dann, wie allgemeingültig sind philosophische Aussagen? Das ist nichts Neues, keine neue Frage, aber auf diese Weise, in diesem Zusammenhang gestellt, wurde die Frage aktualisiert, könnte man sagen. Also die Debatte zwischen universalistischen und relativistischen, kulturrelativistischen Positionen wurden dann zu einer Debatte zwischen dem Universalismus und Partikularismus, wenn man so will. Gibt es eine philosophische Wahrheit oder mehrere? Gibt es mehrere Werte? Wir reden oft von unseren europäischen universellen Werten, was immer so ein bisschen eigenartig ist und klingt, weil europäisch und universell sind natürlich zwei, wenn man so will, Ordnungen, die gewissermaßen einander widersprechen. Aber diese Dinge werden dann immer wieder diskutiert und immer wieder sozusagen in den Blick genommen. Und dann natürlich die Frage nach der Geschichte, wie können wir die Geschichte der Philosophie beispielsweise anders schreiben, aber das kam vor allem auf, beispielsweise in den verschiedenen akademisch-feministischen Zusammenhängen, da hat man eben gesagt, dass his story eben immer his story ist, das heißt immer die Geschichte der Männer und dass man aber auch aus einer anderen Perspektive die Geschichte schreiben könnte, nämlich aus einer weiblichen Perspektive. Hinzu kamen natürlich Fragen, wie kann man nicht auch eine schwarze Geschichte schreiben? Sie hören schon, das ist ein bisschen alles die USA, aber nicht nur. Auch in Europa waren diese sozialen Bewegungen nicht unwichtig. Und das ist der akademische Niederschlag, wenn man so will, der neuen sozialen Bewegungen oder sogenannten gesellschaftlichen Bewegungen der letzten 40, 50 Jahre. Und in der Philosophie haben diese Fragen auch ihren Anklang gefunden. Und das Motiv dabei war wahrscheinlich vor allem die Frage nach der globalen Gerechtigkeit und danach, ob Tradition und Kultur nicht gleichwertig sind. Da hat man normative Fragen gestellt und von der Gerechtigkeit für besonders unterdrückte Gruppen oder für benachteiligte Gruppen und so weiter. Wie gesagt, mit anderen Formulierungen natürlich, nicht immer so, wie soll man sagen, so grob formuliert und so verkürzt formuliert, aber im Kern, glaube ich, ging es darum, diese und ähnliche Fragen wurden seit den 60er Jahren gestellt, auch in theoretischen Zusammenhängen, und wurden dann seit den 80er Jahren in den Geisteswissenschaften, in den philosophischen Reflexionen dann auch, in die philosophische Reflexion dann aufgenommen. Durchaus auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Migrationsforschung, mit Rassismusforschung, mit Transnationalitätsforschung und auch zum Beispiel in der Interkulturalitätsforschung oder es gibt ja auch eine süße Wissenschaft, die heißt Xenologie, also die Wissenschaft der Fremdheit, wenn man so will. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, wenn man sie fragt, was sie tun, das ist so ein bisschen bürgerlicher Beruf, sagen sie, ich bin Xenologe. Also auch das gibt es. Und in all diesen Zusammenhängen wurden diese Fragen wichtig und hatten eben einen Wert plötzlich, einen wissenschaftlichen. Ich würde sagen, auch die interkulturelle Philosophie stellt genau diese Fragen. Also man könnte sozusagen das hier als eine Art, wie soll man sagen, Ursprung, aber gleichzeitig im Moment noch den Inhalt oder einen Fragenkatalog sozusagen der interkulturellen Philosophie nennen. Diese Fragen kommen zur Sprache in der interkulturellen Philosophie. Allerdings geht es hier um eine wichtige Differenz. Also es geht nicht zum Beispiel um Gender-Differenz, es geht nicht um phänotypische Unterschiede, die in der Rassismusforschung sehr wichtig sind, die Hautfarbe etc., sondern hier geht es um das, was man als Kultur bezeichnet. Also es geht um kulturelle Differenzen und vielleicht könnte man es auf den Punkt bringen, all diese Fragen beziehen sich darauf, dass Philosophie immer schon in einem bestimmten kulturellen Zusammenhang entstanden ist und entsteht und es deswegen sehr wichtig ist, über diesen kulturellen Zusammenhang der Philosophie gleichzeitig sich Gedanken zu machen, während man das Problem des Lebens sozusagen zu lösen sucht. Nicht? Also das tun wir alle und da ist es nicht unwichtig. Hier müsste man vielleicht eine besondere Schule erwähnen, die als postkoloniale Theorie bezeichnet wird. Sicherlich ist, wenn man so will, die interkulturelle Philosophie eine eher deutschsprachige Version der postkolonialen Theorie auf der Philosophie-Ebene oder im philosophischen Zusammenhang, in der philosophischen Disziplin, wobei aber die postkoloniale Theorie selbst eigentlich aus einer philosophischen Richtung heraus entstanden ist, nämlich es war eine, wenn man so will, eine US-amerikanische oder angelsächsische auf jeden Fall Rezeption der sogenannten postmodernen französischen Philosophie. Auf jeden Fall fragt die postkoloniale Theorie danach, wie in unseren Denkmustern, wie in unserer Rationalität heute und wie natürlich in unserem Denk- und Handlungssystem insgesamt das koloniale Erbe weiterlebt. Vor allem geht es hier um die Einsicht, dass Kolonialismus nicht mehr ein System ist, das von einem Zentrum und einer Peripherie lebt, wie es damals der Fall war. Also man hatte von den Kolonien gesprochen und dann gab es das sogenannte Mutterland. Vaterland war, wenn man von Haus aus sozusagen geschaut hat, wenn man von den Kolonien aus geschaut hat, war das das Mutterland. Das ist auch sehr interessant, zumindest im Deutschen. Und das ist heute in dem Sinne nicht mehr gegeben. Man könnte sagen, der Eurozentrismus, der oft beklagt wurde in den antikolonialen Bewegungen, ist nicht nur in Europa zu Hause heute. Es ist durchaus der Fall, dass zum Beispiel ein indischer Philosoph, der in Indien unterrichtet, genauso eurozentrisch denkt und handelt und auch das sozusagen an seine Studentinnen und Studenten weitergibt, woran er glaubt oder woran, also was er denkt. Ne? Und das ist der springende Punkt auch bei der postkolonialen Theorie, nämlich das sich anzuschauen, wie heute die hegemonialen Kämpfe aussehen, was für eine Form von Alterität, also von Anderseinheit, gibt es heute in diesem Zusammenhang? Postkoloniale Theorie. Dabei gelten, wie gesagt, einige Philosophinnen und Philosophen als Referenz, als Klassikerinnen und Klassiker. Ich weiß nicht, einige Namen haben Sie sicherlich gehört. Ich zähle sie jetzt nur auf. Also es wird auch nicht weder in der Prüfung noch irgendwas, zumindest aus meiner Sicht, wichtig sein. Aber Sie werden sich im Laufe Ihres Studiums oft mit diesen Namen beschäftigen, wenn Sie es ohnehin schon tun. Namen wie Michel Foucault, Gilles Deleuze, Lyotard, Derrida, Gregoire etc. Und einige, also vor allem auch wieder eine andere, aber politiktheoretische Rezeption, Namen zum Beispiel Charles Taylor, der Philosoph des Multikulturalismus, könnte man sagen, Sheila Ben Habib, eine feministische Habermas-Anhängerin, die aber auch diese Debatten führt, Bell Hooks, Judith Butler ist sicherlich ein Name bekannt wie Judith Foster oder so, oder wie heißt die Dame, oder ist nicht schon bekannt, nein, also wurscht, auf jeden Fall bekannte Philosophen, Nancy Fraser etc., Michael Walzer und so weiter. Das sind vor allem Namen, also vor allem diese französischen Namen, die man als Postmoderne oder Poststrukturalismus bezeichnet hat, oder diesen Schulen oder diesen Traditionen zugehörig bezeichnet hat. Ob diese Titel stimmen, nicht stimmen, wie gut sie sind, wie schlecht sie sind, sei dahingestellt. Mir geht es jetzt auch nicht darum, mir geht es nur darum zu zeigen, welche Verwandtschaften es gibt und wie sozusagen die Genealogie dieser interkulturellen Philosophie aussieht. Die haben auch sehr ähnliche Fragen gestellt, vor allem haben sie die Frage nach der Differenz gestellt, auf eine sehr philosophische Art und Weise. Es ist nicht immer sehr einfach, beispielsweise den Differenzbegriff von Deleuze zu verstehen. Es ist nicht immer sehr einfach, den Differenzbegriff von Derrida zu verstehen zum Beispiel. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich in der Zukunft auch mit diesen Namen zu beschäftigen, oder vor allem mit ihren Differenztheorien. Das gibt, glaube ich, immer noch sehr viel her. Und das haben tatsächlich auch diese postkolonialen Theorien, aber durchaus zum Beispiel auch die Queer-Theorie, genau mit diesen Namen beschäftigt, mit diesen Zusammenhängen, also mit diesen philosophischen Zugängen, und daraus ist etwas Interessantes entstanden. Der deutsche Philosoph Heinz Kimmerle hat vorgeschlagen, bezüglich dieser Namen, die ich aufgezählt habe, Foucault, Deleuze etc., den Titel Philosophien der Differenz zu verwenden, deswegen. Weil die sich nämlich mit dem Differenzbegriff auf eine andere Art und Weise befassen. Ihnen geht es nicht darum, Differenz wieder von der Identität her zu erklären, sondern ihnen geht es darum, Differenz als eine Seinsform zu sehen. Man könnte es so auf den Punkt bringen, wie das ein holländischer Denker gesagt hat: Es gibt keine andere Andersheit, es gibt kein anderes Sein als Anderssein, so heißt das. Es gibt kein anderes Sein als Anderssein, also Alterität als Prinzip, wenn man so will. Solche Zugänge sind es, die sicherlich auch für die interkulturelle Philosophie sehr wichtig waren und sind. Also Philosophien der Differenz. Dann gibt es etwas, was sehr wichtig ist, das sind jetzt nicht nur Quellen der Philosophie, der interkulturellen Philosophie oder nicht nur sozusagen die Geschichte, sondern damit erkläre ich Ihnen mehr oder weniger auch das Programm der interkulturellen Philosophie, weil all diese Dinge Eingang gefunden haben in die interkulturelle Philosophie. Etwas, was vielleicht auch sehr wichtig ist, nämlich etwas, was einen Paradigmenwechsel vielleicht beschreibt. Also es geht um eine, wenn man so will, wichtige Umwälzung des Denkens. Es geht nicht um Software quasi, sondern eher um eine Hardware. Also die Hardware wurde ausgetauscht, könnte man sagen, um es so auszudrücken, obwohl natürlich diese Analogie oder diese Metapher nicht ganz stimmt. Cultural Turn hat man das genannt. Es gibt sogar einige Kulturwissenschaftlerinnen, die meinen, auch dass der sogenannte Linguistic Turn in der Philosophie sei ein Teil von diesem Cultural Turn. Es gibt eine Autorin, die meint, es gibt eigentlich überhaupt Cultural Turns. Es gibt mehrere. Auch der Feminismus ist ein Cultural Turn und so weiter. Was ist Cultural Turn? Damit hat man etwas bezeichnet, was sich in den letzten auch wieder 30, 40 Jahren in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften und in den sogenannten Kulturwissenschaften, die deswegen auch Kulturwissenschaften heißen wahrscheinlich seit dem Cultural Turn, so etwas wie ein Perspektivenwechsel stattgefunden hat, dass da auch ein neues Forschungsprogramm entstanden ist, eine völlig neue Perspektive entstanden ist, und die wird langsam auch sogar von der Philosophie aufgenommen oder sozusagen, wie soll man sagen, integriert. Und hier könnte man sagen, interkulturelle Philosophie ist auch ein Produkt dieses Cultural Turns. Für unseren Zusammenhang, weil über Cultural Turn wurden mehrere Bücher geschrieben, ein paar Sätze finden Sie auf jeden Fall in dieser Pflichtliteratur, in meinem Text nämlich. Kultur lernen heißt das, das haben Sie im Wiki auch. Dort habe ich ein paar Sätze auf jeden Fall über Cultural Turn, da können Sie ein bisschen vertiefen sozusagen, sich damit beschäftigen. Hier möchte ich nur auf zwei wichtige Punkte verweisen, die vielleicht den Cultural Turn in unserem Zusammenhang wichtig erscheinen lassen. Und ich würde vorschlagen, merken Sie sich diese zwei Begriffe, das kann wichtig sein. Kontingenz ist der erste Begriff. Kontingenz bedeutet eigentlich wörtlich das Zusammentreffen von zwei Dingen, von zwei Elementen. Hier geht es darum, in diesem Zusammenhang, man hat, also vor allem mit der Systemtheorie ist das passiert, möglich gewesen, aber auch in anderen Zusammenhängen, man hat zeigen können, dass jedes System, jede Ordnung, natürlich auch Systeme, Ordnungen des Wissens, mit der Wissenschaften etc., gewissermaßen zufällig sind. Sie sind nicht beliebig, aber sie sind zufällig. Das heißt, sie sind so geworden, wie sie sind, aber sie hätten das nicht sein müssen. Es hätte auch anders passieren können. Das heißt, man kann das auch so beschreiben, wir haben es hier jetzt mit einer Ringvorlesung zu tun. Hätten wir eine andere Konstellation der Bedingungen gehabt, würde hier jetzt vielleicht jemand anderer vor Ihnen stehen. Also, dass ich hier stehe, ist nicht selbstverständlich. Und diese Systeme, diese Ordnungen sind nicht selbstverständlich. Weil jedes System die Auswahl von verschiedenen Elementen bedeutet. Manche werden draußen gelassen, manche werden hereingenommen. Und auf diese Weise entstehen Ordnungen und auch die Kombination dieser Elemente macht das aus. Ein Beispiel, also vor allem Michel Foucault hat sich mit diesen Fragen im Detail beschäftigt, aber nicht nur, es gab auch einige Epistemologen und überhaupt nicht Wissenschaftstheoretiker und Theoretikerinnen, aber in dem Zusammenhang ein Beispiel, das auch sehr einfach ist, darum vielleicht einleuchtet, wenn wir uns heute aus dem sozusagen Blickwinkel der Astronomie mit der Astrologie beschäftigen, dann erscheint uns das als etwas, wie soll ich sagen, Esoterisches. Nicht? Astrologie ist so eine Abendbeschäftigung von Menschen, die sonst nichts zu tun haben und die nicht unbedingt sehr gläubig sind, darum wollen sie an die Sterne glauben oder so. Das muss nicht sein, man will jetzt niemanden beleidigen. Aber es war eben beispielsweise im Mittelalter eine Beschäftigung, die man durchaus als eine wissenschaftliche Beschäftigung bezeichnet hat. Nun, in einer bestimmten teleologischen, also sozusagen zielgerichteten Form der Geschichtsschreibung würde man sagen, das ist auch richtig so, weil wir wissen, was die Wahrheit ist, nämlich die Astronomie. Natürlich ist es eine Kinderkrankheit gewesen und die wurde dann geheilt, wenn man so will, und deswegen konnten wir heute die Astronomie endlich erreichen, nicht als ein Ziel. Und das war eher ein Hindernis der Astronomie. Diese Art von Perspektive, eine teleologische, eine gewissermaßen auch universalistische, wenn man so will, findet man beispielsweise bei Hegel. Ich will auch Hegel nicht beleidigen, aber ich meine, manchmal muss man, irgendwen muss man ja beleidigen, sonst kann man überhaupt nicht weiterleiten. Das heißt, in diesem Zusammenhang wäre eine Kontingenzperspektive eine solche, die sagt, es gab Gründe dafür, die kann man sich auch anschauen, warum wir heute von der Astronomie als von der Wissenschaft der Sterne reden. Es hätte aber auch anders kommen können. das ist nicht sozusagen die Wahrheit schlechthin. Also eine andere Frage stellen wir sozusagen. Zweitens der Begriff der Kulturalität. Das heißt, Systeme und Ordnungen sind geworden, nämlich sie sind unter bestimmten Bedingungen geworden, so geworden, wie sie sind. Es gilt also, diese Bedingungen, zum Beispiel im kulturellen Kontext, aber nicht nur, auch in Evidenz zu halten. Das heißt, es geht darum, anzuerkennen, dass eine absolute Beobachtungsposten, also eine Position, vollkommen unabhängig von oder über kulturellen Kontexten stehend, nicht möglich ist. Ich kann niemals nur der Beobachter oder Beobachterin sein, ich bin immer auch Teilnehmer oder Teilnehmerin, beziehungsweise ich bin immer Teil in diesem, wenn wir zum Beispiel in interkulturellen Zusammenhängen miteinander reden, ich habe eine Kultur oder ich rede aus einer Kultur heraus, aus einem Kontext heraus. Es ist nie möglich, diesen Boden gänzlich zu verlassen, gänzlich abzuheben. Nun muss das natürlich nicht heißen, ganz kulturrelativistisch, man kann auch deswegen Aussagen nur innerhalb eines kulturellen Kontextes verstehen, sondern das heißt, dass ich dieses Faktum oder diese Evidenz in meine philosophischen Überlegungen mit einbeziehe, dass nämlich meine Rede eine kulturell geprägte Rede ist. Und das ist auch wahrscheinlich eine der wichtigsten, wenn man so will, eine der wichtigsten Einsichten der Interkulturphilosophie. Also geht es darum, keine absolute Beobachtungsposition möglich und die eigenen Voraussetzungen mitreflektieren. Sie sind nicht mehr wissenschaftsextern sozusagen, sondern sie sind Teil der wissenschaftlichen Reflexion. Dann gibt es eben die überwiegend natürlich ureigene philosophische sozusagen Quellen, die Hermeneutik, Phänomenologie, Kulturphilosophie, komparative Philosophie, hier auch einige Namen, die haben sicherlich auch in der Entwicklung der interkulturellen Philosophie eine wichtige Rolle gespielt. Es gab schon immer irgendwie philosophische Bezüge auf andere Kulturen, könnte man sagen, in der europäischen Philosophie oder in der okzidentalen Philosophie, wie wir es nennen jetzt einmal, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Jaspers sind Namen, die das auch bezeugen. Also ich würde sagen, Karl Jaspers war diesbezüglich überhaupt eine Ausnahme. Er sprach von der Weltphilosophie beispielsweise immer wieder. Er hat von einer Achsenzeit gesprochen. Sie haben das wahrscheinlich auch gehört. Er war auch nicht der Einzige, der das behauptet hat, dass es nämlich so etwas wie eine Zeit gegeben hätte, in der es in einem relativ großen Raum, Regionalraum sozusagen, also im geografischen Raum, der aber mehrere Kulturen umfasste, fast gleichzeitig mehrere sehr wichtige kulturelle Ereignisse stattgefunden haben, darunter auch die Entstehung der Philosophie in gleichzeitig mehreren Kulturen. Das ist die Behauptung von ihm. Ich möchte ihn ganz kurz zitieren aus seinem Buch, also Karl Jaspers, der hat im 1883 bis 1969 gelebt, vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München, das Buch 1950, Seite 19, eine Achse der Weltgeschichte, falls es sie gibt, wäre empirisch als ein Tatbestand zu finden, der als solcher für alle Menschen, auch die Christen, gültig sein kann. Diese Achse wäre dort, wo geboren wurde, was seitdem der Mensch sein kann, derart, dass für alle Völker ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen würde. Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun rund um 500 vor Christus zu liegen, in dem zwischen 800 und 200 stattfindenden geistigen Prozess. Dort liegt der tiefste Einschnitt in der Geschichte, es entstand der Mensch, mit dem wir bis heute leben. Diese Zeit sei in Kürze die Achsenzeit genannt. Also das ist, wenn man so will, das Zuerkennen der Gleichzeitigkeit philosophischer Tätigkeit in einem relativ großen Raum, geografischen Raum, der ja neben China auch Indien eingeschlossen hat und natürlich Europa und ein bisschen auch den Nahen Osten. Also das ist das, was in der Achsenzeit eine Rolle spielt. Ich würde sagen, dennoch war die Grundeinstellung von Philosophinnen und Philosophen, egal von wo sie kamen, gegenüber nicht-okzidentalen Philosophietraditionen eher von einer Ignoranz geprägt und natürlich auch von einer Arroganz geprägt. So hat etwa Martin Heidegger in einem Vortrag Folgendes gesagt: Europäische Philosophie ist ein Pleonasmus, das heißt eine Tautologie, wenn man so will, denn das europäische Denken ist philosophisch und Philosophie ist europäisch. Also es hat keinen Sinn, von europäischer Philosophie zu reden, weil wenn man Philosophie sagt, weiß man schon, es ist europäisch, es kann auch keine andere geben. Und wenn man europäisch sagt, dann weiß man auch schon, das ist die Kultur der Philosophie, so in etwa. Erst würde ich sagen, Mitte der 1980er Jahre gab es eine Reihe von Ansätzen, außereuropäische Philosophietraditionen als gleichwertige Denkleistungen wie die europäische und okzidentale anzuerkennen und sowohl in der Geschichtsschreibung, also Philosophiegeschichtsschreibung, als auch aber in den gegenwärtigen, also in der Beantwortung gegenwärtiger philosophischer Sachfragen einzubeziehen. Das ist wahrscheinlich eben das, was man als einen Ausgangspunkt der Philosophie, der interkulturellen Philosophie bezeichnen würde. Und hier war es sehr wichtig, die Habilitationsschrift von Franz Martin Wimmer, den ich vorhin erwähnt habe, der hier unterrichtet hat an dieser Universität, noch in Pension, ist aber unterrichtet. Seine Habilitationsschrift 1990, also 91, trug nämlich den Titel Interkulturelle Philosophie. Und das ist wahrscheinlich auch sozusagen der Namengeber, also dieser Titel, der gab dieser Richtung, dieser Orientierung in der Philosophie den Namen. Ich zähle Ihnen auf einige Namen der Proponenten interkultureller Philosophie. Sie werden gleich raushören, hauptsächlich sind es in Deutsch schreibende Menschen, hauptsächlich sind es Männer, also auf meiner Liste ausschließlich. Ja. Und hauptsächlich sind es im Moment Menschen, die noch leben. Einer ist gestorben. Also ich meine, ich weiß nicht, allein das schon lässt natürlich sehr viele Menschen so kritisch zu schauen. Also interkulturelle Philosophie, die leben noch alle. Dann sind ja nicht einmal tot, dass man sozusagen über ihre Werke sprechen kann. Jedenfalls Franz Martin Wimmer, den ich erwähnt habe, Ram Adam Mall, den ich auch erwähnt habe, Heinz Kimmerle, der eben diesen Begriff Philosophie in der Differenz geprägt hat. Ein Lateinamerikaner, also ein kubanischer Denker, der auch hier war, als Gastprofessor vor 2 Jahren, glaube ich, nämlich Raul Fernet Betancur. Raymond Panica, ein indisch-spanischer Philosoph, der eben letztes Jahr gestorben ist. Elmar Holmstein, ein Schweizer Philosoph, der in Japan lebt im Moment, auch in der Pension ist und so weiter und so fort. Das sind so die einige Namen aus der ersten Generation der interkulturellen Philosophie, wenn man so will. Seither gibt es eine Reihe von Autorinnen und Autoren. Es gibt in Deutschland die Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, die macht alle 2 Jahre Tagungen. Es gibt in Wien die Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. Franz Wimmer und ich sind sozusagen zwei Mitbegründer dieser Gesellschaft. Geben eine Zeitschrift heraus, die heißt Polylog, erscheint 2-mal im Jahr, kaufen Sie, lesen Sie und empfehlen Sie eine großartige philosophische Zeitschrift. In Indien gibt es die Madras Association for Intercultural Philosophy und es gibt noch eine ganze Reihe von philosophischen Initiativen, Gesellschaften, Vereinigungen und so weiter, die nicht unbedingt sich interkulturell nennen, aber durchaus in diesem Umfeld denken und diskutieren. Manche haben auch ein Problem mit dem Begriff. Hätte ich heute die Möglichkeit, dieser Ausrichtung einen Namen zu geben, hätte ich sie auf keinen Fall interkulturell genannt. Aber erstens war ich damals selber noch sehr jung und zweitens, also in den 80er Jahren war ich überhaupt sehr jung. Und zweitens ist es so, dass ich eben diesen Namen noch nicht gegeben habe. Aber, und natürlich hat man den Begriff interkulturell nicht so als Kaugummi damals verwendet, es klang neu, also es war nicht uninteressant. Gut, so wird es jetzt bleiben, es heißt interkulturelle Philosophie. Wenn man sich die Schriften dieser Leute anschaut, vor allem ihre Einführungsbücher, es gibt eine Menge Einführungsbücher, Ja? Zum Beispiel gibt es von Mall, von Wimmer, von Kimmerle, von Gregor Paul, den ich vergessen habe aufzuzählen. Von einigen Leuten gibt es so Einführung in die interkulturelle Philosophie, heißt es, sie lesen gleich auf den ersten Seiten sofort als die Motivation, wenn man so will, als die Beschreibung der Lage, den Begriff Globalisierung. Also Globalisierung ist entweder als Begriff oder als damals sozusagen, wie gesagt, die Leute hatten besonders feinfühlige Fühler, sensible Fühler für sowas wahrscheinlich. Und darum haben sie gesehen, etwas entsteht und das kann aber sehr vieles bedeuten. Also Globalisierung, wie es dann genannt wurde, auch in den 80ern eigentlich, kann eine Chance bedeuten, eine Weltkultur entsteht, eventuell. Ich meine, Sie finden auch bei Habermas diesen Gedanken. Viele, die auf die Fragen der Vergesellschaftung heute, auf die Fragen des weiteren Lebens, auf die Fragen der Zukunft der Erde und so weiter, sich philosophische Fragen gestellt haben oder überhaupt philosophische Fragen adressiert haben an die Philosophie, haben sicherlich mehr oder weniger diese Entstehung einer neuen Konstellation gesehen. Globalisierung kann auch Gefahr sein, nicht? Also es kann sein, dass Kriege, die ungerechten beispielsweise Nord-Süd-Verhältnisse können eskalieren. Es kann sein, dass die Chinesen kommen. Sie müssen dann halt Chinesisch lernen. Das ist, jetzt können sie alle sehr gut Englisch. Kaum haben wir es geschafft, dass alle so gut Englisch können. Müssen sie es wieder vergessen wahrscheinlich und sich umschulen lassen. Das Arbeitsamt wird sicherlich nicht Chinesischkurse machen, das ist dauert ewig. Also das ist das eine. Globalisierung ist aber auch ein Zustand. Also man hat ja oft von der Informationsgesellschaft, von der Wissensgesellschaft gesprochen. Das heißt, auch diese Dinge spielen eine Rolle. Das heißt, wenn Wissen, wenn Information einer der wichtigsten, wenn man so will, Währungen geworden ist in unserer Welt, also zu einer Ware auch geworden ist gewissermaßen, dann muss man schon fragen, woher die Ware kommt. Nicht? Das ist auch nicht unwichtig. Also made in wo, das ist nicht unwichtig. Zentrismuskritik, wie gesagt, auch in der Philosophie, wurde immer wichtiger. Man könnte schon, ich meine, Sie wissen es oder vielleicht werden Sie es mitbekommen, seit dem Ersten Weltkrieg spricht man in der europäischen Philosophie von der Krisis, nicht? Also spätestens seither. Es gibt eine Krise in dem Sinne, dass man natürlich mit sich selbst nicht sehr zufrieden ist, dass man mit bestimmten Denkleistungen nicht sehr zufrieden ist. Es gibt eine ganze Reihe von Textstellen bei Kant oder bei Hegel, wenn man sie heute liest, ist man nicht sehr glücklich darüber, dass man Philosophie studiert hat oder so. Wenn es zum Beispiel um darum geht, Afrikaner und Afrikanerinnen zu beschreiben. Also ich erspare Ihnen diese Dinge, aber Sie finden sie auf jeden Fall in den anthropologischen Schriften, beispielsweise von Kant, in den Vorlesungen von Hegel über die Weltgeschichte und so weiter. Die wurden wiederholt von Ihnen. Immer wieder. Also es ist nicht so, dass es ein Ausrutscher war oder so. Natürlich sagt man, und man kann es auch sagen, das waren, ja, wie soll man sagen, Zeiterscheinungen, nicht? Also das muss man aus dem zeitlichen Kontext sehen. Es gibt aber, es gibt Forscherinnen und Forscher, die meinen, nein, sie waren nicht sozusagen nur Kinder ihrer Zeit, es gab in der Zeit bereits andere Diskurse, sie hätten auch dort hinschauen können. Und also das ist eine Debatte, die ich Ihnen jetzt zumindest nicht aufbürden will oder nicht aufzwingen will. Ich will damit nur sagen, Fragen bezüglich dieser eurozentrischen Blickperspektive, dieser Sichtweise, gab es schon in der europäischen Philosophie. Es ist nicht so, dass einige Leute hergekommen sind aus den Rändern Europas und diese Fragen gestellt haben. Die gab es. Also das, was man als Postmoderne bezeichnet, hat ja vor allem sich durch diese Fragen, diese Form von Fragen, ausgezeichnet, wenn man so will. Gut, und Entkolonisierung, diese postkoloniale Konstellation, natürlich auch Migration, haben weiter sozusagen auch diese Situation der Entstehung einer Philosophie die sich in einem interkulturellen Zusammenhang sieht, begünstigt. Ich möchte Ihnen ein kleines Zitat bringen von Ram Adamal. Das heutige Angesprochensein der Kultur, Philosophien, Religionen und politischen Weltanschauungen ist von ganz anderer Qualität als das Gewesene. Dieses erneute Angesprochensein Asiens, Afrikas und Lateinamerikas durch Europa und Europas durch Asien, Afrika und Lateinamerika ist gekennzeichnet durch eine konkrete Situation, in der die nicht-europäischen Kontinente mit ihren je eigenen Stimmen am Gespräch beteiligt sind. Dieses Gespräch ist begleitet von einer vierdimensionalen hermeneutischen Dialektik. Erstens geht es um ein Selbstverständnis Europas durch Europa. Trotz aller inneren Unstimmigkeiten hat sich Europa zum größten Teil unter dem Einfluss außereuropäischer philosophischer Faktoren den Nicht-Europäern als etwas Einheitliches präsentiert. Zweitens gibt es das europäische Verstehen der nicht-europäischen Kulturen, Religionen und Philosophien. Die institutionalisierten Fächer der Orientalistik und Ethnologie belegen dies. Drittens sind da die nicht-europäischen Kulturkreise, die ihr Selbstverständnis heute auch selbst vortragen und dies nicht den anderen überlassen. Und viertens, und das ist der springende Punkt, viertens ist da das Verstehen Europas durch die außereuropäischen Kulturen. In dieser Situation stellt sich die Frage, wer versteht wen, wie und warum am besten? Es mag Europa überraschen, dass Europa heute interpretierbar geworden ist. Das ist ein wichtiger Satz und sehr programmatischer Satz, glaube ich, nicht? Also es mag Europa überraschen, dass Europa heute interpretierbar geworden ist. Und das ist natürlich auch eine Form der Krise, wenn man so will, die eben eine Öffnung zur Folge hatte, würde ich sagen, zumindest in Form dieses Fragenkatalogs, den ich Ihnen präsentiert habe. Franz Wimmer spricht von folgenden Aufgaben der interkulturellen Philosophie. Interkulturelle Philosophie soll implizite, kulturell bedingte Denkweisen analysieren. Interkulturelle Philosophie soll Stereotype der Selbst- und Fremdwahrnehmung kritisieren. Interkulturelle Philosophie soll Offenheit und Verständnis befördern. Interkulturelle Philosophie soll in gegenseitiger Aufklärung bestehen. Interkulturelle Philosophie kann und soll Humanität und Frieden fördern. Ich würde sagen, sehr typisch für die interkulturelle Philosophie sind wahrscheinlich diese ersten zwei Punkte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine philosophische Richtung gibt, die letzten drei Punkte nicht auch unterschreiben würde. Nicht? Also wer würde sagen, meine Philosophie soll Offenheit und Verständnis eher verdammen, sozusagen gegenseitige Aufklärung verbieten und Humanität und Frieden, es sei denn, man versteht Humanität also als Humanismus im philosophischen Sinne, da gab es schon Denkerinnen und Denker, die den Humanismus sehr problematisch gefunden haben, beispielsweise Althusser oder Michel Foucault oder so eine Gruppe von französischen, die Franzosen haben immer so ein Problem mit Aufklärung. Also Humanismus war. Humanität und Frieden, das würden auch alle unterschreiben. Aber ich würde sagen, die ersten zwei, interkulturelle Philosophie soll implizite, kulturell bedingte Denkweisen analysieren, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und ich glaube schon, dass das ein neuer Ton ist in der Philosophie. Und Stereotype der Selbst- und Fremdwahrnehmung kritisieren, ich glaube, dieses Kritisieren von bestimmten, wie soll man sagen, natürlich, wenn es jetzt nur darum geht, dass man sagt, na gut, Italiener sind laut und Franzosen essen Froschschenkel und so. Es geht natürlich nicht darum, also wenn man hier von Stereotypen redet, sind es natürlich auch im Denken festgelegte Stereotype. Beispielsweise eben der Satz, den ich vorhin zitiert habe von Heidegger, nicht? Also europäische Philosophie. Über uns haben wir auch Stereotype entwickelt, nicht? Und europäische Philosophie, also Philosophie ist europäisch und wir Europäer und Europäerinnen sind überhaupt philosophisch in unserem Denken. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel sagt, und das hat man oft gesagt, in China, in Indien, da gab es und gibt es schon großartige Dinge, großartige Traditionen, aber das ist keine Philosophie, das ist Weisheit. Oder Religion. im besten Fall Weisheit oder ja, Lehre, aber irgendwie nicht Philosophie. Das sind natürlich auch solche Stereotype, wenn man so will. Ich würde sagen, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, Sie haben eine Frage?
Bitte. Das Analysieren soll sein, philosophischen, wissenschaftlichen Vorgang, jetzt was europäisch ist.
Können Sie die Frage ein bisschen lauter, dann heißt es wiederholen, ich habe es richtig nicht gehört.
Inwieweit ist die Idee der Analyse als einen philosophischen, wissenschaftlichen Zugang was europäisch ist? Oder ist das was, was Sie jetzt da in anderen
Ja. Wenn Sie mir erlauben, ich bin jetzt dabei, diese drei Prämissen der interkulturellen Philosophie sozusagen darzulegen, da wird, glaube ich, eine Antwort auf diese Frage. Wenn nicht, dann würde ich Sie bitten, die Frage zu wiederholen. Ich möchte tatsächlich ein bisschen in meiner Sprache, das wurde in verschiedenen Formen sozusagen ausgedrückt, ich werde auch ein paar Zitate bringen, die charakteristischen Prämissen oder Thesen der interkulturellen Philosophie. Das sind, ich würde sagen, solche, die tatsächlich die interkulturelle Philosophie vielleicht von anderen philosophischen Orientierungen, Ausrichtungen oder was auch immer ein bisschen unterscheiden, also typisch sind sozusagen, charakteristisch sind für diese. Ich würde sagen, die erste These würde heißen, jede Philosophie ist kulturell eingebettet. Zweitens, es gibt viele Geburtsorte und Traditionen der Philosophie. Und drittens, philosophische Wahrheit ist nicht allgemeingültig, würde, glaube ich, kaum ein interkultureller Philosoph oder Philosophin sagen, aber noch nicht allgemeingültig. Oder kann nicht als allgemeingültig angenommen werden. Was heißt das? Jede Philosophie ist kulturell eingebettet. Das Dilemma der Kulturalität jeder Philosophie, davon spricht Franz Wimmer, er sagt, Philosophie strebt nach Allgemeingültigkeit. Das haben Sie sicher in den Vorlesungen zuvor gehört. Und wenn nicht, dann werden Sie es später hören. Die Philosophie hat diesen Anspruch auf Universalität, auf Allgemeingültigkeit. Zugleich ist aber jede Philosophie immer in einen kulturellen Kontext eingebettet. Das heißt, wir haben es mit einem Dilemma zu tun, aus dem Sie, also die Philosophie, nicht nur ihre Ausdrucksmittel und ihre Fragestellungen hat, sondern sozusagen innerhalb dessen noch ihre Einsichtigkeit und Überzeugungskraft zu messen ist. Also der Kontext, der kulturelle Kontext ist lebenswichtig für jede Philosophie, weil sozusagen die Einsichtigkeit einer jeden Philosophie ergibt sich auch aus diesem Kontext, auch, nicht nur, aber gleichzeitig gibt es den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Also eine gewisse, wie soll man sagen, ein gewisses Spannungsverhältnis ist schon sozusagen einprogrammiert. Es gibt viele Geburtsorte, viele Traditionen der Philosophie. Hier Heinz Kimmerle, Philosophie gehört, wie Kunst, sagt er, zur Conditio Humana und ist in allen Kulturen anzutreffen. Die Philosophien der verschiedenen Kulturen sind, wie diese insgesamt, dem Rang nach gleich und dem Inhalt nach verschieden. Wir wissen, um einen Satz, solchen zweiten vor allem Satz, sagen zu können und das noch sozusagen mit als ein Ist-Satz, als eine Aussage zu formulieren, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Ich würde sagen, es ist schon ein normativer Satz, also er spricht zwar sind dem Rang nach gleich, aber er meint, das sollen wir annehmen. Also wir sollen, weil er kann schon alle Kulturen kennen und über alle Kulturen, was sind Kulturen, wie wir unterscheiden und so weiter. Aber das anzunehmen, das zu postulieren sozusagen von vornherein, zu sagen, jede Kultur hat so etwas wie eine Philosophie hervorgebracht und sie sind dem Rang nach gleich, aber sie sind verschieden, sie sind unterschiedlich. Das ist eine starke These sozusagen, aber nicht unwichtig. Jedenfalls geht es hier darum, die Frage zu stellen, ich meine, das wichtigste Argument, das heute eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, gebracht wird, wenn man sagt, Philosophie ist europäisch, eigentlich ein ziemlich einfaches, fast ein kindisches Argument. Man sagt, Philosophie ist griechisch. Darum ist Philosophie auch griechisch. Und was griechisch ist, ist natürlich europäisch. Und was europäisch ist, sind wir. Also darum ist Philosophie europäisch. Nun gibt es natürlich durchaus Brüche in diesem so schönen System. So einfach war die Sache nicht. Ich meine, es gibt zum Beispiel eine gleichzeitige, wenn nicht schon frühere, Rezeption der griechischen Philosophie durch die islamische Theologie. Dann gibt es tatsächlich diese Frage, inwieweit die Theologie in diese Rezeption der griechischen Philosophie involviert ist. Dann gibt es natürlich die Frage, war die griechische Philosophie allein für sich stehend? Da haben diese Herren sich hingesetzt, das wollen die Griechenlands, haben zu viel Feta gegessen und Rezina getrunken und plötzlich Dinge entdeckt, so war das natürlich auch nicht. Also auch da gab es natürlich nachweisliche, wenn man will, Beeinflussungen gegenseitig. Oder man kann es anders sehen, eben wie in der Achsenzeittheorie und sagen, das sind eben Conditio Humana. Jede Kultur oder jede Vergesellschaftung von Menschen wirft Fragen auf und diese Fragen führen zu philosophischen Denksystemen. Man kann es auch so universell sehen oder wie auch immer. Aber die These, Philosophie sei von Haus aus europäisch, alles andere könne man anders nennen, vielleicht oder so, aber das sei nicht Philosophie, ist philosophisch oder historisch auch nicht stringent genug in meinen Augen. Und in den Augen vieler Philosophinnen und Philosophen der Interkulturalität. Und die meinen eben, wenn man ihnen die Frage stellt, war die griechische Tradition die einzige, sagen sie nein. Es gab viele andere auch. Nicht unendlich viele, nicht vor jeder Haustür gab es eine Kultur und auch eine Philosophie-Schule oder so Tradition, aber es gibt mehrere Traditionen, es gibt viele Traditionen auf jeden Fall. Das ist ein Ausgangspunkt, wenn man so will. Schließlich die letzte Frage, der ich jetzt nicht viel Zeit widmen möchte, weil das eine schwierigere Frage ist und vielleicht doch, wie soll ich sagen, eine philosophische Frage ist und ich möchte Ihnen jetzt nicht so viel Philosophie aufzwingen. Es heißt, die Lehrmeinung der Philosophie ist philosophischer Wahrheit ist allgemeingültig. Es mag sein, dass sie nicht überall eine allgemeine Gültigkeit hat. Also das heißt, es gibt so etwas wie eine Kluft zwischen der Geltung und der Faktizität, wenn man so will. Aber es gibt eine, nämlich die okzidentale Philosophie, die trotz dieser Wirklichkeit wahr ist. Oder diese, also das wäre sozusagen eine etwas verkürzte und eine sehr dumpfe vielleicht, aber eine Lehrmeinung. Viele vertreten diese Lehrmeinung, aber in meinen Augen zumindest implizit. Die interkulturelle Philosophie würde darauf antworten, oder antwortet darauf, es stimmt, Philosophie hat einen Universalismusanspruch, sie ist aber heute nicht allgegenwärtig, also allgemein gültig, weil wir es natürlich mit vielen unterschiedlichen Denksystemen etc. zu tun haben, Traditionen zu tun haben. Also ist eine Allgemeingültigkeit der Philosophie interkulturell zu entwickeln. Und dafür sind vorhandene Gemeinsamkeiten, die wir finden, in Form von Überlappungen auszuarbeiten. Die müssen ausgearbeitet werden. Und wie diese auszuarbeiten sind, da möchte ich Ihnen zwei kleine, im Schnellverfahren zwei Modelle darstellen oder zwei Denkfiguren vielleicht vorstellen und damit werde ich dann auch langsam aufhören. Das eine ist eben von Ram Adam Mal, den ich vorhin erwähnt habe, der indisch-deutsche Philosoph, der in Indien geboren wurde, Philosophie, Psychologie und Indologie studiert hat in Kalkutta, in Göttingen und in Köln. Er hat viele Bücher geschrieben, darunter eben unter anderem auch hat er geschrieben Philosophie im Vergleich der Kulturen 1955. Einen Text von ihm habe ich Ihnen auch empfohlen als Ergänzungstext aus dem Polylog. Ich habe vorhin daraus zitiert, darum habe ich auch keine Quelle angegeben. Entschuldigung. Für ihn ist die interkulturelle Philosophie vor allem ein hermeneutisches Projekt. Also es geht um das Fremdverstehen und um den Modus dieses Verstehens. Er sagt, es gebe drei verschiedene hermeneutische Modelle. Es gebe das eine Modell, das ist der Identität. Das heißt, hier geht es darum, dass zum Beispiel ein Buddhist kann einen Buddhisten verstehen. Ein Christ kann einen Christen oder eine Christin verstehen. Überall dort, wo eine gewisse Identität ist, können wir uns verstehen. Also verstehen ist möglich, das heißt totale Kommensurabilität. Also Äpfel mit Äpfeln, Birnen mit Birnen, wenn man es so auf den Punkt bringen will. Vereinfacht. Das heißt, es geht darum, dass in diesem Identitätsmodell Verstehen möglich ist, ja sogar unendlich möglich ist, wenn es aber sich um zwei sozusagen Partner, Kommunikationspartner, Partnerinnen handelt, die beispielsweise in ein und derselben Kultur sozialisiert wurden. Zweitens, das Differenzmodell, das besagt, Verstehen kann es nicht geben. Verstehen kann es nicht geben, nur sozusagen, also Verstehen ist nur dann möglich, wenn wir tatsächlich im Identitätsmodell, aber dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, kann es so etwas nicht geben, wir werden uns nie richtig verstehen können. Die Unterschiede werden verabsolutiert sozusagen, eine totale Inkommensurabilität ist die Folge. Und dann gibt es etwas, sagt er, und er nennt das eine analogische Hermeneutik, eine Möglichkeit, und das ist seine Bezeichnung, analogische Hermeneutik. Er sagt, es gibt Überlappungen. Und diese Überlappungen können wir uns anschauen und diese Überlappungen können uns dazu führen, dass wir tatsächlich, ja, man könnte fast sagen, anthropologische Konstanten oder Universalien entdecken und somit sozusagen auch diesem Anspruch der Philosophie gerecht werden, so etwas wie eine Philosophia perennis, eine ewige Philosophie zu sein, ortlos zu sein, aber dabei immer orthaft zu bleiben. Das heißt, es gibt Zentren, verschiedene Traditionen, aber keinen Zentrismus. So, das ist zumindest so seine regulative Idee oder sein Traum oder so was auch immer. Und wie erklärt er die Überlappungen? Er erzählt so einige also Analogien sozusagen oder so, die lustig sind. Er sagt zum Beispiel, ich halte meine Mutter für die schönste Frau der Welt. Und du denkst, deine Mutter ist die schönste Frau der Welt. Gut, wenn man steigert, kann es ja nicht zwei schönste Frauen der Welt geben. Also können wir nie über dieses Thema miteinander reden, eigentlich. Aber es ist dennoch möglich, sagt er, weil es gibt eine Überlappung. Denn wir lieben beide unsere Mutter sehr. Und deswegen ist sie für uns jeweils, die jeweilige Mutter, die schönste Frau der Welt. Das heißt, wir können uns auf dieser Ebene verstehen und verständigen, weil wir wissen, was es heißt, einen Menschen so zu lieben, dass man sozusagen zum Analytiker gehen sollte und mit ihm ein ernstes Gespräch führen sollte. Also das sagt er nicht, das sage ich jetzt. Aber das ist eine Überlappung, wenn man so will. Franz Wimmer sagt, das Programm der interkulturellen Philosophie wäre, eine neue Sicht auf die Philosophiegeschichte zu werfen. Also für ihn ist dieser historische Aspekt wichtiger als der hermeneutische Aspekt. Und in jeder Sachfrage müssen wir einen Polylog möglichst vieler Traditionen ermöglichen. Ich werde über den Polylog auch ein paar Worte verlieren. Zuerst aber sagt er, es gibt unterschiedliche Formen von Zentrismen. Also er sagt nicht Zentren ja, Zentrismen nein, sondern er sagt, Zentrismen gibt es. Die sind aber unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel einen expansiven Zentrismus, der darauf ausgerichtet ist, sozusagen aktiv zu beeinflussen, alle Alternativen zu überwinden. Das ist in der okzidentalen Tradition durchaus gegeben, sagt er. Zum Beispiel Mission, zum Beispiel Kolonisierung, dieser Fortschrittsgedanke und so weiter. Dann gibt es aber einen integrativen Zentrismus. Das sind natürlich Modelle, nicht? Also das sind idealtypische Beschreibungen. Es gibt einen integrativen Zentrismus, der jetzt nicht sagt, ich gehe und mache alles hin, bis mein Standpunkt akzeptiert wird, sondern ich warte hier, entwickle meine Sache, mache meine Sache und dann kommen die anderen zu mir quasi. Nicht? Also da gibt es eine Geschichte in der chinesischen Tradition, vor allem im Konfuzianismus und Daoismus, das Konzept des Nicht-Eingreifens. Mencius, der große Denker, Philosoph, Weise, was man will, wird von dem König befragt, was soll ich tun, damit ich sozusagen der größte König bin und alle streitenden Mächte sich unter meine Herrschaft stellen. Was soll ich tun? Wie soll ich sie behandeln? Was, also, wie soll ich hingehen und alle köpfen? Und was soll ich tun? Mencius sagt, tu nichts als gerecht zu sein. Versuch gerecht zu sein, versuch sozusagen deine Bürgerinnen und Bürger glücklich zu machen, deine Untertanen, glücklich zu machen, dann werden alle zu dir kommen und dann hast du die Weltherrschaft. Das wäre sozusagen der integrative Zentrismus. Es gibt einen separativen Zentrismus, wo jeder sagt, gut, ich habe sozusagen meine Wahrheiten, du hast deine Wahrheiten, wir können inselhaft nebeneinander leben. Ethnophilosophie wird das von Franz Wimmer genannt, als Beispiel. Und schließlich sagt er, kann es auch einen tentativen Zentrismus geben. Einen tentativen, also einen versuchsweise Zentrismus. Das heißt, ein Zentrismus, der durchaus einen Perspektivenwechsel anerkennt und versucht auch durchzuführen. Aber weiß, es gibt Zentren. Diese Zentren oder auch Zentrismen gibt es, aber ich muss jetzt die anderen nicht für Barbaren halten. Ja, also nicht einmal für Exoten halten. Auch wenn ich sie für Exoten halte, dann denke ich, ist es normal, weil ich habe nämlich ein Zentrum, also ein Zentrismus. Ich sehe mir die Dinge immer von einem Zentrum ausgehend, von meiner Sichtweise ausgehend an. Aber das zu wissen, nämlich die Evidenz der eigenen Kulturalität in die Reflexion einzubeziehen, kann es möglich machen, dass wir miteinander kommunizieren und gemeinsam philosophieren können. Und darum meint er, dieser tentative Zentrismus kann eine Methode nach sich ziehen oder bräuchte auch eine Methode, und er nennt diese Methode einen Polylog. Ich meine, Sie wissen, es gibt einen Monolog, eine einseitige Form der Einflussnahme, einseitiger zentraler Einfluss, A spricht alle direkt an, nicht? Also was ich jetzt tue, ist ein Monolog. Es gibt einen Dialog, also wir können uns versuchen, gegenseitig, aber teilweise zu beeinflussen, wobei sozusagen es nicht ganz klar ist, wer wen. Es gibt da auch immer wichtigere Sender, manche senden mehr als sie empfangen. Dialog bezieht sich natürlich, das Wort Dia bezieht sich nicht auf zwei, das wird oft falsch verstanden, das heißt durchgehend, aber trotzdem wird Dialog oft als etwas verstanden, was zwischen zwei Leuten passiert und meistens beschränkt ist sozusagen. Hingegen sagt Wimmer, ein Polylog wäre ein gegenseitiger, vollständiger Einfluss von allen, die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ein Modell natürlich, er sagt, das ist nur als Modell denkbar, als eine auch regulative Idee, und das würde ungefähr so ausschauen. Das ist das Modell, und daraus folgert Franz Wimmer zwei Minimalregeln. Er sagt, halte keine philosophische These für gut begründet, an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Und das kann man aber auch positiv formulieren. Suche, wo immer möglich, nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind. Also die Idee ist, wenn Philosophie kulturell eingebettet ist, wenn wir so viele verschiedene kulturell bedingte Philosophietraditionen haben, dann wäre es natürlich eine Anmaßung und philosophisch auch nicht stimmig, also man könnte sagen falsch, davon auszugehen, die Wahrheit gefunden zu haben oder auf der Suche danach zu sein, wenn andere Philosophietraditionen nicht gleichzeitig einbezogen werden. Weil sollte ich diese Behauptung aufstellen, ich hätte die Wahrheit, dann müsste ich die Weltkultur vertreten. Eine Kultur, die es für uns alle gibt. Aber diese gibt es nicht, das wissen wir. Und das ist sozusagen ein Versuch, einerseits diesem Umstand, dass es so etwas wie eine Weltkultur nicht gibt, Rechnung zu tragen und gleichzeitig der Versuch, vielleicht diese Weltkultur in der Philosophie zumindest gemeinsam zu entwickeln oder von der Philosophie ausgehen, also eine philosophische Weltkultur. Es gäbe viel zu kritisieren an diesem Konzept, also glauben Sie nicht, ich bin ewig sozusagen, ja, wie soll ich sagen, nur fasziniert von der interkulturellen Philosophie. Ich halte sie aber für eine sehr wichtige und für mich auch sehr richtige Einsicht in den Modus des Philosophierens heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.